Wir gehen heute nach Kalifornien. Da, wo den ganzen Tag die Sonne scheint, wo alle gut aussehen, durchtrainiert und wo Hollywood-Stars in teuren Autos den Sunset Boulevard runtercruisen und ihre Haare im Wind wehen lassen.
Naja, also das stimmt ja auch irgendwie.
Stimmt.
Aber
stimmt
andererseits alles. Ist Kalifornien nicht so shallow, wie man vielleicht denken könnte. Kalifornien ist nämlich der Staat in den USA, der beim Klimaschutz vorangeht. Also Kalifornien war der erste Bundesstaat, in dem Plastiktüten verboten wurden. Der erste, der sich vorgenommen hat, komplett klimaneutral zu werden und dass keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr rumfahren sollen.
Und jetzt macht Kalifornien den nächsten Coup. Es verklagt nämlich die Öl- und Gasindustrie.
Wieso, weshalb, warum, das klären wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Kerstin Ruskowski
und Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova.
Wir liefern euch jede Woche eine neue Podcast-Folge, in der wir schauen, wie es uns und unserem Planeten gerade so geht. Und das hat sich ziemlich verändert, seitdem wir angefangen haben, im großen Stil Kohle, Öl und Gas zu verbrennen.
Das hat uns einerseits die Energie verschafft, um Maschinen anzutreiben und um Städte zu bauen, zum Mond zu fliegen. Ja, aber andererseits kriegen wir jetzt die Folgen der Erderwärmung zu spüren.
Und Kalifornien sagt jetzt, Schuld daran hat die Öl- und Gasindustrie.
They are responsible. The fossil fuel industry is responsible for where we are today.
Das ist Rob Banta, der Staatsanwalt von Kalifornien.
Ja, Kerstin, du hast dir die Klage genauer angeguckt. Die geht gegen 5 der weltweit größten Ölkonzerne.
Genau, das sind ExxonMobil, Shell, BP, ConocoPhillips und Chevron und auch das American Petroleum Institute. Das ist der größte Interessenverband der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie in den USA.
Und der Vorwurf, der in der Klage jetzt wahrscheinlich nicht so drinsteht, aber implizit heißt der, die Konzerne haben gelogen.
Ja, es geht um die Frage, ob und wann den Konzernen klar war, dass ihre Produkte den Planeten kaputt machen. Die Staatsanwaltschaft von Kalifornien hat dazu interne Dokumente gesammelt. Und aus denen geht hervor, dass die Konzerne schon lange wussten, Öl und Gas zu verbrennen, das heizt die Erderwärmung an. Das hat Banta beim Nachrichtensender CBS erklärt.
With terrifying accuracy.
Und trotzdem haben die Konzerne dann ganz bewusst gesagt, lasst uns weitermachen, lasst uns Zweifel am Klimawandel streuen, damit wir weiter Geschäfte machen und davon profitieren können. So sieht es zumindest der kalifornische Staatsanwalt.
Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das aber nicht der erste Versuch, die Ölkonzerne irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen für den Klimawandel, oder? Also in den USA gab es das schon.
Ja, das stimmt. Aber wenn Kalifornien so eine Klage einreicht, dann ist es nochmal ein anderes Level. Kalifornien ist nämlich quasi das Nordrhein-Westfalen der USA, könnte man sagen.
The North Rhine-Westphalia.
Richtig. Also was ich damit meine, ist, in Kalifornien wohnen mehr Menschen als in jedem anderen US-Bundesstaat.
Ach so.
Und Kalifornien ist auch weltweit gesehen einer der wichtigsten Industriestandorte, was unter anderem an der besagten Öl- und Gasindustrie liegt.
So, jetzt musst du aber noch mal kurz erklären, was der Bundesstaat den Konzernen jetzt genau vorwirft und was die eigentlich dazu sagen.
Die eine Seite.
Kalifornien sagt, die Konzerne und auch der Verband wussten seit den 1950er Jahren, dass ihre Produkte den Klimawandel anheizen. Dazu gibt es unter anderem wissenschaftliche Studien mit Modellrechnungen. Die sollen die Konzerne aber verschwiegen und die Risiken sogar bewusst runtergespielt haben. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, der hat es so ausgedrückt.
And I'm sick and tired of this. Their deception. And their lies over the course of 50, 60, 70 years they've been lying to you.
Die Konzerne haben bewusst gelogen, und zwar über 50, 60, 70 Jahre, sagt der Gouverneur. Und dass das nicht nur Geld gekostet hat, sondern auch Menschenleben. Außerdem wurden Land und natürliche Ressourcen zerstört.
Die andere Seite.
Das American Petroleum Institute, also dieser Interessenverband, sagt, die Klage ist eine Verschwendung von Steuergeldern und lenkt von der eigentlichen Diskussion ab. Das Thema gehört dem Verband zufolge nicht vor Gerichte, sondern in den Kongress. Also das Problem sollte von der Politik gelöst werden. Catherine Rehise-Boyd, Präsidentin der Western States Petroleum Association, hat dem Sender Fox News gesagt, dass Öl und Gas ja auch zu den wichtigsten Industrien überhaupt in den USA gehören.
This ongoing coordinated campaign to wage meritless, politicized lawsuits against a foundational American industry and its workers, demonizing this industry, the very industry that can help achieve the goals California wants. It's very frustrating.
Sie sagt, da wird eine ganze Industrie verteufelt, die aber extrem wichtig ist für die Wirtschaft der USA und die Arbeiterinnen und Arbeiter. Das findet sie frustrierend, weil eigentlich zusammen das Problem Klimawandel angepackt werden könnte.
Ja, also das mit den Arbeitsplätzen, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehört in dem Zusammenhang. Was verspricht sich denn Kalifornien von der Klage? Also wollen die Gerechtigkeit oder wollen die
Geld? Die wollen Geld.
Okay.
Dazu nochmal der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, Rob Banter.
Our case is based on a very simple but powerful principle.
Also die großen Ölkonzerne sollen die Kosten übernehmen, die sie verursacht haben. Denn sie haben ja offenbar gewusst, was sie tun. Und deswegen sollen sie dafür bezahlen, dass nach Unwettern kaputte Gebäude und Bauernhöfe wieder aufgebaut werden können. Aber auch für gesundheitliche Kosten, die entstanden sind, zum Beispiel durch schlechtere Luft und mehr Hitze. Und dafür soll ein Entschädigungsfonds eingesetzt werden, in den die Konzerne einzahlen sollen. Denn bisher hat Kalifornien das alles mit Milliarden aus Steuergeldern bezahlt.
Mir kommt das ehrlich gesagt ganz schön bekannt vor. Es gab ja in den 90ern auch diese große Auseinandersetzung mit den Tabakkonzernen in den USA, wo dann rauskam, dass die auch schon lange wussten, wie schädlich Rauchen ist und das dann aber vertuscht haben.
Ja, damals gab es tatsächlich auch so eine ähnliche Klage und die war auch erfolgreich und hat die Tabakkonzerne am Ende viel Geld gekostet. Und damit wird die aktuelle Klage gegen die Ölindustrie auch in vielen Medien verglichen. Eine Kollegin vom Nachrichtensender NBC sagt, sie glaubt nicht, dass es in diesem Fall eine schnelle Einigung geben wird. Sie geht davon aus, dass der Rechtsstreit eher Jahrzehnte dauern wird.
This is going to take decades, I believe. This is going to be like big tobacco. This is a huge lawsuit that's not just going to end with a fast settlement. So what I think California is really getting at is looking at the discovery, trying to get the research, figure out if it's not the oil companies, then who is it?
Also sie meint, sie wollen rausfinden, wer eigentlich Schuld hat am Klimawandel? Das ist eine ganz schön große Frage. Also ich bin mir unsicher, ob so ein Gerichtsverfahren da der richtige Ort für ist.
Ja, warten wir mal ab, ob Kalifornien mit der Argumentation durchkommt und wie lange dieser Rechtsstreit dann am Ende dauert.
Ich glaube, über Listen aus der Politik haben wir schon das ein oder andere Mal berichtet. So 10-Punkte-Pläne, 15-Punkte-Pläne, 5-Punkte-Pläne, Roadmaps.
Listen sind schön.
Listen sind toll. Und jetzt reden wir über noch eine Liste. Das ist aber nicht irgendeine, sondern die ist wirklich wichtig. Deswegen reden wir auch drüber. Und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der kann das viel schöner und viel besser sagen als ich. Und das hat er gemacht auf dem UNO-Gipfel in New York diese Woche.
So the SDGs aren't just a list of goals. They carry the hopes, dreams, rights and expectations of people everywhere.
Ja, reden kann er. Er sagt, die Hoffnungen, Träume, Rechte und Erwartungen der Menschen überall stehen auf dieser Liste. Und zwar ist das die Liste der nachhaltigen Entwicklungsziele.
Oder auch SDGs, wie er sagt. 17 Ziele sind das, die die Weltgemeinschaft erreichen will bis zum Jahr 2030. Und da stehen so kleine Sachen drauf, wie die Menschen sollen bis dahin nicht mehr hungern müssen, es soll keine Armut mehr geben, Menschen sollen alle Zugang zu Bildung haben, zu sauberem Wasser, zu Strom und Männer und Frauen sollen gleichgestellt werden.
Ja, mal eben Hunger und Armut abschaffen, klingt gut, gute Ziele, aber klingt auch nicht so einfach. Es gibt aber auch einige Ziele, die mit der Gesundheit unseres Planeten zusammenhängen. Das Leben an Land und im Wasser soll zum Beispiel geschützt werden. Städte sollen nachhaltig sein und Konsum und Herstellung auch. Und die Erderwärmung soll auf 1,5 Grad begrenzt werden.
Ja, diese 17 Ziele, die stehen eigentlich alle für sich. Es gibt jetzt keine Reihenfolge, am Anfang die wichtigsten und am Ende die nicht so wichtigen oder so. Aber man könnte argumentieren, dass ein Ziel schon noch mal wichtiger ist als andere, und zwar die Erderwärmung. Warum? Das sagt jetzt die Soziologin Imme Scholz.
Wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel aufzuhalten, dann steht jeglicher wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt auf tönernen Füßen, wird weggespült, wie die Menschen weggespült wurden durch den Bruch der Staudämme in Libyen.
Ja, Imme Scholz hat mit einem guten Dutzend anderer Forschender bilanziert, wo eigentlich die Welt bei den Nachhaltigkeitszielen gerade steht.
Der Zwischenbericht wurde jetzt gerade vorgestellt und dabei ist rausgekommen, von insgesamt 17 Zielen auf der Liste mit einer Menge Unterzielen läuft es nur bei so ungefähr 15% in die richtige Richtung. Beim Rest kommen wir nicht weiter oder es gibt sogar Rückschritte.
Und je stärker die Erde sich erwärmt, desto schwieriger wird es halt auch, die anderen Ziele noch zu erreichen. Ja, Überschwemmungen oder Dürren führen dazu, dass Menschen wieder hungern müssen, die es vielleicht vorher nicht mehr mussten, dass sie ihr Zuhause verlieren. Und der Klimawandel führt letzten Endes auch zu mehr Flucht und Kriegen. Ja, also wir wollen ja hier im Podcast konstruktiv sein und auf Lösungen gucken statt auf Probleme. Aber ja, manchmal ist es schwer.
Ja, machen wir aber trotzdem. Sag doch mal, Sophie, was müssen wir denn machen, um bei den Nachhaltigkeitszielen voranzukommen?
Ja, okay. Also das Gute ist, dass man nicht 17 Ziele, die alle einzeln abarbeiten muss, sondern dass die ja auch zusammenhängen. Also wenn man bei einem einen Fortschritt macht, dann geht es auch bei den anderen voran. Also zum Beispiel
so Synergieeffekte
genau.
Gibt es da quasi.
Wenn man jetzt die erneuerbaren Energien ausbaut, dann frühstückt man damit nicht nur den Punkt bezahlbare und saubere Energie ab und man kommt gleichzeitig auch beim Punkt Klimaschutz weiter, sondern es gibt auch noch mehr, sagt die Soziologin Imme Scholz.
Es generiert auch Arbeit zum Beispiel, ne? Und es verringert natürlich Umweltkosten. Dadurch sind die Aussichten für Gesundheit auch besser. Und was wir auch sehen, ist, wenn eben Menschen, die bisher keinen stabilen Zugang zu Energie haben, wenn ihnen das ermöglicht wird durch dezentrale erneuerbare Energien, dann haben die Kinder mehr Zeit für ihre Schulbildung. Dann haben die Frauen vielleicht auch mal eine Aussicht auf Erleichterungen bei ihrer Arbeit.
Ja, das Gleiche kann man ja für den Schutz der Ökosysteme, also im Meer und an Land sagen. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die von Fischerei leben oder von der Landwirtschaft. Und es ist ja auch nicht schlecht, wenn wir was zu essen haben.
Ist auch nett.
Ne? Ja. Das gibt's aber langfristig halt nur, wenn die Meere und Wälder gesund bleiben. Und dafür haben am Rand des UNO-Gipfels jetzt schon fast 70 Staaten ein Hochseeschutzabkommen unterschrieben. Habt ihr vielleicht schon von gehört, das wurde im Juni ausgehandelt.
Und noch so eine Multifunktionsstrategie quasi für Nachhaltigkeitsziele wollten wir noch erwähnen. Über die wird nicht ganz so viel gesprochen. Das ist die Banken mit ins Boot zu holen. Die sollen Entwicklungsländern Kredite für nachhaltige Investitionen geben und eben auch ihr System ändern, das bisher reiche Länder bevorzugt bei Krediten. Dafür muss sich aber auch noch eine Menge in den Strukturen ändern, auch in den Entwicklungsländern selbst. Es ist also nichts, was jetzt von heute auf morgen geht.
Und weil wir ja schon festgestellt haben, dass der UNO-Generalsekretär so richtig gute Reden halten kann, kriegt er jetzt zum Schluss dieses Themas auch nochmal das Wort und wir kriegen ein bisschen Pathos in diesem Podcast.
We have just survived the hottest days, the hottest months and the hottest summer on the books. Behind every broken record are broken economies, broken lives and whole nations at the breaking point.
Also er sagt, hinter jedem Hitzerekord steht irgendwo eine Katastrophe mit einer kaputten Wirtschaft, mit zerstörten Leben und ganzen Staaten, die drohen zusammenzubrechen. Aber Guterres zweifelt eben auch an, ob die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen diese Hitze spüren, also mitkriegen, wie dringlich es ist. Um das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten, braucht es eben drastische Schritte, und zwar jetzt.
Und das ist eigentlich schon ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema.
You don't reach net zero simply by wishing it.
Ja, klimaneutral wird man nicht dadurch, dass man sich das herbei wünscht. Das hat der britische Premier Rishi Sunak diese Woche gesagt. Ich habe mir seine Rede angehört.
Ja, da hat er ja auch recht, ne? Also ich finde, man hat oft so das Gefühl, dass die Politik festlegt, im Jahr so und so wollen wir klimaneutral sein. Und dann lehnen sich erstmal alle zurück und sagen, puh, lass mal Pause machen.
Das war anstrengend. Mhm. Ja, das Vereinigte Königreich, das war eigentlich lange Zeit auf einem richtig guten Weg. Das hatte das erste Klimaschutzgesetz weltweit, 2008 war das, und hat auch ein unabhängiges Gremium, das den Klimaschutz im Land prüft. Und es hat sich vorgenommen, 2050 klimaneutral zu werden und gilt als Vorreiter im Klimaschutz. Und dabei setzt es ganz stark auf Windkraft mit den größten Offshore-Windanlagen überhaupt.
Klingt ja erstmal gut.
Ja, Sunak ist aber nicht zufrieden. Wir können ja mal hören, wie das weitergeht, was er sagt.
You don't reach net zero simply by wishing it. Yet that's precisely what previous governments have done, both Labour and Conservative.
Also er meint, seine Vorgängerregierungen, die hätten nicht genug Konkretes getan. Und was ist jetzt sein Plan?
Ja, den hat er vorgestellt. Er hat angekündigt, was er besser machen will. Klimaschutz möchte er, ja. Aber die Menschen sollen nicht so stark belastet werden dabei. Konkret hat er eine Reihe von Dingen angekündigt. Und ich würde die jetzt zusammenfassen in zwei Kategorien. Einmal Klimaschutzmaßnahmen, die später kommen. Und dann Klimaschutzmaßnahmen, die gar nicht kommen. Also in die Kategorie später fällt das Verbot für Verbrennerautos, dann später oder vielleicht auch gar nicht der Austausch für Gasheizungen. Gar nicht soll es geben Vorgaben für mehr Energieeffizienz von Häusern. Und außerdem will sich Sunak freihalten, ob es vielleicht jetzt doch noch neue Öl- und Gasfelder in der Nordsee geben soll.
Also unterm Strich gibt es erstmal weniger Klimaschutz in Großbritannien. Hat Sunak denn einen Plan, was stattdessen passieren soll?
Ja, also ehrlich gesagt, so richtig konkret wird es abgesehen von einer angekündigten Förderung für Heizungen nicht. Er sagt jedenfalls, das soll trotzdem klappen mit der Klimaneutralität 2050. In der BBC hat ein Moderator ihn, ich glaube, man kann sagen, gegrillt, wie das denn jetzt dann noch funktionieren soll. Da meinte Sunak aber nur, naja, also Windenergie und Solarstrom, die werden ja auch schnell billiger.
Ja, ist die Frage, ob das dann reicht, oder?
Naja, also das Climate Change Committee, das ist dieses unabhängige Gremium, das die Klimapolitik prüft, das sagt nö.
We explicitly said the country was off track to deliver on a legally binding.
Also der Vorsitzende sagt, nach unseren Prognosen hat die Klimapolitik bisher eh schon nicht gereicht und jetzt wird es halt dann noch schwieriger.
Okay, da muss man aber dazu sagen, dass sich das bei Deutschland und bei fast allen Ländern eigentlich ähnlich anhört im Moment.
Ja, das stimmt.
Und warum macht er das dann überhaupt? Also, ja, warte, brauchst du gar nicht sagen, es sind wahrscheinlich demnächst Wahlen.
Ja, genau. Nächstes Jahr sind Wahlen. Das sehen auch viele als Grund für den Schritt. Und da setzt Sunak ziemlich offensichtlich auf Populismus.
When our share of global emissions is less than 1%, how can it be right that British citizens are now being told to sacrifice even more than others? If we continue down this path, we risk losing the consent of the British people.
Ja, okay, das ist ja jetzt im Prinzip das Standardargument von KlimaschutzgegnerInnen, dass unser Anteil an den globalen Emissionen ja doch so klein ist, warum sollen wir uns dann anstrengen? Man muss aber ja auch sehen, wenn alle Länder anfangen so zu argumentieren, dann wird sich auch nie was ändern.
Ja. Jetzt kommt es halt drauf an, wie reagiert die britische Bevölkerung auf diesen neuen Kurs? Also findet die das gut? Klimaschutz ja, aber mit möglichst wenig, was man dafür tun muss, werden wir spätestens nächstes Jahr sehen.
Bei den Wahlen.
Was geht?
Wir versuchen ja an dieser Stelle, wenn es geht, auch mal was Positives zu besprechen. Und da haben wir gute Nachrichten für alle, die kaputte Schuhe und Socken zu Hause haben.
Yay!
Und in Frankreich wohnen.
Ah, why?
Ja, sorry, ist eher so ein positives Beispiel aus dem Ausland dieses
Mal. Ich hätte
Mal.
Aber kaputte Schuhe im Angebot.
Ja, ja, da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. In Frankreich gibt es nämlich ab Oktober einen Reparaturbonus vom Staat für alle, die kaputte Klamotten oder Schuhe reparieren lassen wollen.
Okay, was kriegt man dann da?
Also für ein gepflegtes Loch kriegst du zum Beispiel 7 Euro dazu, für neue Schuhsohlen 18 und für ein neues Innenfutter für deine Jacke 25 Euro.
Also da gibt es so einen richtigen Katalog, wo das drin steht. Okay, cool. Was muss man machen, um dieses Geld zu kriegen?
Du gehst einfach zur Schusterei oder in die Schneiderei und da wird dir das dann direkt abgezogen vom Preis. Also du musst da nichts vorher auslegen und dann irgendwie zurückverlangen oder sowas. Und das französische Umweltministerium, das hat dafür in den nächsten 5 Jahren über 150 Millionen Euro vorgesehen.
Okay, das ist eine ganze Menge Schuhsohlen.
Ja, kannst du mal rechnen.
Woher kommt denn das Geld? Sind das Steuergelder?
Nee, das holt sich Frankreich tatsächlich bei den Textilherstellern und Unternehmen, die mit Textilien handeln, zurück über Ökobeiträge, die die zahlen müssen. Ziel der Aktion ist es nämlich, ein Zeichen zu setzen gegen Fast Fashion und auch die Textilindustrie insgesamt nachhaltiger zu machen. Aber es sollen gleichzeitig damit auch Menschen im Schuster- und Schneiderberuf unterstützt werden.
Ist eigentlich naheliegend, sowas zu machen,
gute Idee,
oder?
Ne?
Gibt es das noch nirgendwo?
Doch, also es gibt es schon für Elektrogeräte und zwar seit letztem Jahr in Frankreich und seit dem Frühjahr auch in Österreich. Aber Vorreiter war da eigentlich Thüringen. Da gibt es schon seit 2 Jahren einen Topf für die Reparatur von Fernsehern, Waschmaschinen, Handy-Displays und so weiter. Da musst du nur leider erstmal alles auslegen und dir das Geld dann von der Verbraucherzentrale zurückholen.
Aber ach guck, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
Ach guck.
Ja, ach guck. Ja. Wäre auch nett, wenn es sowas vielleicht für Möbel gäbe.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
Kerstin, was hat dich heute überrascht oder bewegt, traurig gemacht?
Ja, traurig gemacht heute tatsächlich leider, dass bei den Nachhaltigkeitszielen so wenig passiert. Also wir haben ja gesagt, von diesen 17 Zielen geht es nur bei 15% in die richtige Richtung. Bei den anderen passiert entweder nichts oder es geht in die falsche Richtung. Das finde ich schon ganz schön frustrierend.
Mm. Es sind aber auch sehr große Ziele.
Das stimmt.
Ich fand es total spannend zu sehen, dass es Regierungen gibt, die auch auf die Konzerne, auf die Industrie zugehen und sagen, so, liebe Leute, ihr müsst euch jetzt beteiligen und ihr müsst mitbezahlen für die Folgen von dem, was ihr tut.
Klimawandel und Textilindustrie, Fast Fashion.
Genau.
Mhm.
Man kann die auch mal in die Pflicht nehmen.
Ja, ist eine Idee auf jeden Fall.
Deine Minute Natur.
Und jetzt nehmen wir euch noch mit in den Wald. Und zwar dahin, wo wir schon waren, nach Kalifornien.
Und zwar in einen Redwood Forest. Das sind diese riesigen Bäume mit rötlicher Rinde, neben denen man sich als Mensch ganz klein und unbedeutend vorkommt.
Wir umarmen jetzt ein paar Bäume und sagen tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.